Herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Behördenspiegel-Podcast für alles rund um den öffentlichen Dienst. In dieser Folge geht es unter anderem um Konzepte für die Arbeit von heute und morgen. Hier hat sich Professor Jürgen Weibler von der Fernuni Hagen unseren Fragen gestellt. Wir haben außerdem Hintergründe zu den Tarifverhandlungen im ÖPNV. Und im Kommentar wirft eine Kollegin einen Blick auf Ost-West-Vergleiche. "30 Jahre deutsche Einheit. Definitiv ein Grund zum Feiern. Aber auch Anlass zu fragen, wie einig das zusammengewachsene Deutschland denn nun wirklich ist. Die letzten Wochen haben gezeigt, den Benchmark für die Einheit sehen viele in Vergleichen. Da werden Einkommen, Arbeitslosenquoten, Wahlverhalten und dergleichen mehr gegenübergestellt. Stellt sich die Frage, ob Einheit denn auch strukturelle Gleichheit meinen muss? Und wie aussagekräftig sind solche Vergleiche eigentlich, wenn sie von vornherein durch die Ost-West-Brille betrachtet werden?" Meine Kollegin Tanja Clement kommentiert.
"Hätten Sie gewusst, dass es in Hamburg und Leipzig gleich viele Krankenhausbetten pro Kopf gibt? Dass in Münster ebenso viele Ein- und Zweifamilienhäuser stehen wie in Berlin? Oder dass die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 in Köln und Weimar anteilig gleich ausgefallen ist? Am 3. Oktober feierte Deutschland 30 Jahre deutsche Einheit. Wenn auch wegen Corona ohne großen Staatsakt, ohne Partys und fast ausschließlich digital. Für mich gab es schon immer nur ein Deutschland. Denn ich bin nach der Wende geboren. Aber wie sieht es mit dem Rest der Bevölkerung aus? Wie viel Teilung ist geblieben nach 30 Jahren? Indiz 1. Wir haben noch immer einen Ostbeauftragten, auch wenn mittlerweile bestritten wird, dass es diese Position noch braucht. Indiz 2. In den aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst geht es unter anderem um die Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost und West. Aber wie kann man Ost und West im Jahr 2020 sinnvoll vergleichen? Das Statistische Bundesamt hat zum Jubiläum eine große Menge an Daten zusammengestellt und daraus dann neben verschiedenen Übersichten auch ein Deutschland-Quiz gemacht. Hier kann man sein eigenes Wissen testen. Wo ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beispielsweise gleich groß? Wo wohnen genauso viele junge Menschen wie in ihrem Heimatort? Die Beispiele vom Anfang sind auch so entstanden. Schnell zeigt sich, es gibt auf beiden Seiten der früheren Grenze strukturschwache Regionen, wachsende Städte und Touristen-Hotspots, die sich durchaus miteinander vergleichen lassen. Und nicht immer sind die Ergebnisse das, was man erwartet hätte. Ich musste feststellen, auch bei mir, die ich die Teilung nicht selbst erlebt habe, haben sich Vorurteile und Denkmuster aus vergangenen Strukturen eingeschlichen. Muster, die 2020 nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Auch wenn in manchen Bereichen Ost und West noch nicht angeglichen sind. In einer Zeit, in der Brandenburg den niedrigsten und Bremen den höchsten Anteil prekär Beschäftigter aufzuweisen hat, muss man neue Kriterien für echte Vergleiche suchen. Wenn man unseren Staat dafür in Regionen teilen will, dann sollte das nach wirtschaftlichen, strukturellen oder sozialen Faktoren erfolgen und nicht nach einer Grenze, die bei mehr als einem Viertel der Bevölkerung noch nicht einmal mehr im Kopf existiert."
Danke, Tanja. Bei alledem wollen wir natürlich nicht bestreiten, dass faktische Unterschiede auch heute noch an der einstigen Ost-West-Grenze entlang verlaufen. Etwa bei der Arbeitszeit für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Die wird derzeit in der Tarifrunde von der Gewerkschaft Verdi verhandelt. Zeitgleich ist Verdi auch noch auf einem anderen Tariffeld aktiv, den öffentlichen Personennahverkehr. Die Hintergründe dazu thematisiert der folgende Beitrag.
"Im öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV wird gestreikt. Letztens sogar bundesweit für 24 Stunden. Mit den aktuellen Tarifverhandlungen zwischen Bund und Kommunen auf der einen Seite und den Gewerkschaften Verdi und DBB-Beamtenbund und Tarifunion auf der anderen hat das jedoch nichts zu tun. Es geht um separate Tarifverhandlungen, die Verdi erzwingen möchte und dabei besonders scharf kritisiert wird. Für die rund 87.000 Beschäftigten in rund 130 kommunalen Unternehmen gibt es keinen einheitlichen Tarifvertrag. In jedem Bundesland gilt ein sogenannter Spartentarifvertrag für den Nahverkehr mit regional unterschiedlichen Regelungen bei Gehalt, Urlaub und Überstundenregelungen. Anstatt 16 Mal separat zu verhandeln, möchte Verdi einen bundesweit geltenden Mantel- und Rahmentarifvertrag mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber, VKA, abschließen. In diesem sollen möglichst viele Aspekte vereinheitlicht werden. Dazu zählen etwa 30 Tage Urlaub, bezogen auf eine 5-Tage-Woche und neue Überstundenregelungen. Außerdem sollen Zuschläge und Sonderzulagen durch Fehlzeiten nicht länger reduziert werden. Die Entgelte wiederum sollen nicht vereinheitlicht werden. Die Unterschiede sind zu groß. Diese sollen wie bisher der Spartentarifvertrag mit den Mitgliedern der VKA, den 16 kommunalen Arbeitgeberverbänden KfVen, ausgehandelt werden. Damit käme es zu parallelen Verhandlungen auf Bundes- und Landesebene. Gegen diese Situation haben sich die Mitglieder der VKA ausgesprochen und kein Verhandlungsmandat erteilt. Der zuständige Gruppenausschuss Nahverkehrsbetriebe und Häfen hat eine sehr knappe Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung ist die Mitgliederversammlung gefolgt. Wir brauchen aber satzungsgemäß für Verhandlungsmandate eine Dreiviertelmehrheit, erklärte Ulrich Mädke, Präsident der VKA. Noch deutlicher wurde Klaus-Dieter Klapproth, Verbandsgeschäftsführer des KAV Brandenburg. Eine Salamitaktik nach dem Motto, wir nehmen erst einmal Tabellenerhöhung dankbar mit und streiken anschließend für kostentreibende Manteländerungen auf der Bundesebene, können und werden wir nicht mitmachen. Damit will sich Verdi nicht zufrieden geben. Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht, betont die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Christine Behle. Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen, so Behle weiter. Warnstreiks sind die einzige Möglichkeit für die Gewerkschaften, einen neuen Beschluss der VKA-Mitgliederversammlung und Verhandlungen auf Bundesebene zu erzwingen. Parallel verhandelt Verdi weiter mit den KfVen. In vielen Ländern sind die unterbrochenen Verhandlungen wieder aufgenommen worden und Gespräche geführt oder für Mitte Oktober vereinbart worden. Besonders brisant, in Brandenburg hat sich die Gewerkschaft mit den kommunalen Arbeitgebern bereits auf eine Prämie von 550 Euro geeinigt und den Nahverkehrstarifvertrag wieder in Kraft gesetzt. Trotzdem kam es kurz darauf beim bundesweiten Warnstreik Anfang Oktober auch zu Aktionen in Brandenburger Unternehmen. Dieses Verhalten verstößt gegen jeden Grundsatz von Treu und Glauben. Bei den Verhandlungen wussten sie bereits vom Streikaufruf und haben dies verschwiegen, kritisiert Klapproth. Ihm würden die Worte dafür fehlen, wie anstandslos mit dem Verhandlungspartner umgegangen wäre. Das ist einfach hinterlistig, so Klapproth abschließend.
"2020 könnte als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem krisenbedingt der Knoten für die Digitalisierung und für neue Arbeitsmodelle im öffentlichen Sektor geplatzt ist. Besonders gern erzählen Beteiligte, aber auch Beobachter wie wir, wie schnell und erfolgreich einige Behörden im Frühjahr auf Homeoffice umgeschaltet haben. Nun kann man aber fragen, ist dieses Zusammenarbeiten auf Distanz schon ein Paradigmenwechsel in der Arbeitsorganisation und in der Führung? Naja, zu einem richtigen New Work-Konzept gehört schon noch ein bisschen mehr, wie Thomas Petersdorf im Gespräch mit Professor Dr. Jürgen Weibler erfahren hat. Er forscht an der Fernuniversität Hagen zu Personalführung, Organisation und Public Management.
Herr Professor Dr. Weibler, unser Thema heute ist New Work. Aktuell durchleben wir ja einen fundamentalen Wandel, der unsere Arbeitswelt auf den Kopf stellt. Die zunehmende Digitalisierung führt zu Herausforderungen, die neue Kompetenzen verlangen. Gleichzeitig verzeichnen wir eine deutliche Überalterung beim Personal. Hat es aus Ihrer Sicht die Covid-19-Pandemie gebraucht, um Deutschland wachzurütteln?
Ja, da müsste man erst einmal an Ihrer Aussage arbeiten, denke ich. Denn Deutschland ist mit Blick auf die Digitalisierung noch nicht wirklich wachgerüttelt. Denn wenn wir uns überlegen, was bedeutet Digitalisierung, das bedeutet vor allen Dingen, in digitalen Geschäftsmodellen zu denken, in neuen digitalen Geschäftsmodellen zu überlegen, inwieweit das, was ich jetzt mache, teilweise digitalisiert werden kann, in neuen Formen der Zusammenarbeit zu denken. Da ist es so, dass die jetzige Pandemie sicherlich einen Einfluss darauf hat, wie wir zusammenarbeiten in der Organisation, und damit deckt sie einen Teil der Digitalisierung lediglich ab. Aber immerhin könnte man auch sagen, und in der Tat hat sich dadurch das Verständnis, wie Führungsbeziehungen gestaltet werden können, etwas geändert. Während früher ja die Führungsbeziehungen immer im Präsenzmodus gedacht wurden, mit der einen oder anderen Ausnahme, ist es nun denke ich, besser in die Köpfe der Beteiligten hineingekommen, dass eben auch Möglichkeiten bestehen, sinnvoll und zum Teil auch kreativ auf Distanz zusammenzuarbeiten. Und das ist ja das, was vor allen Dingen die Auswirkung der Pandemie auf die Arbeitswelt gewesen ist. Nehmen wir mal die wirtschaftlichen Folgen aus, dass eben die Bereitschaft und mit Sicherheit auch die Fähigkeit, auf Distanz zu arbeiten, zugenommen hat. Es wäre viel dazu zu sagen, was die Stärken und Schwächen dieser Form der Zusammenarbeit sind, wie in jeder anderen Form auch. Aber das hat sicherlich die Bereitschaft erhöht, stärker digitale Tools zu nutzen, um Aufgaben in der Organisation zu erfüllen.
Inzwischen werden ja mit Blick auf Fernarbeit und Homeoffice Bürokapazitäten abgebaut. Wo genau sehen Sie denn auch die Schwächen des Homeoffice?
Ja, erstmal ist es eine interessante und richtige Beobachtung, wie ich finde. Wir kennen ja auch sehr viele Verlautbarungen, vor allen Dingen von Unternehmen, die aufgrund der Erfahrung, die sie gemacht haben, nun stärker einen größeren Teil der Arbeit, streckenweise sogar einen extrem großen Teil, durch Homeoffice erledigen lassen wollen. Das ist sicherlich so, wie es ist. Und nun, die Stärken und Schwächen sind vielfältig. Für mich ist vielleicht, wenn Sie auf die Schwäche abzielen, der kommunikative Bereich am ehesten zu nennen. Denn es ist ja nicht nur das gesprochene Wort, was zählt, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Wort letztendlich rüberkommt, wie ich das durch meine Gestik und Mimik verdeutliche, durch die Stimmlage und einiges mehr. Und letztendlich wissen wir halt alle auch, dass wenn wir zusammen in einem Raum arbeiten, dieses Präsenzgefühl weitere Sinne anspricht, die im Rahmen dieser Kommunikation auf Distanz nicht möglich ist. Und das könnte natürlich zur Folge haben, dass der wichtige beziehungsorientierte Teil der Führung unterrepräsentiert ist. Der aufgabenorientierte Teil ist in weiten Teilen, Ausnahmen gibt es, wunderbar zu bewältigen, aber das, was wir eben normalerweise für die Kommunikation zwischen Menschen als besonders wichtig heranführen, ist nur eingeschränkt möglich. Denken Sie einfach daran, dass wir alle kennen ja nur diese Videokonferenzsysteme, dass Sie die Gesichter schlecht sehen können, dass Sie vor allen Dingen auch, wenn wir eine Teamstruktur vor Augen haben, nicht mehr erkennen können, wie mein Kollege, meine Kollegin auf die Äußerung des Chefs, der Chefin reagiert und einiges mehr. Das heißt, man ist eher in binären Beziehungsstrukturen unterwegs, also, und ich kann nicht mehr das Gesamte selber wahrnehmen. Und dadurch geben wir natürlich viele Informationen verloren, was für die Atmosphäre in einem Team sehr wichtig ist.
Teil der New Work Philosophie ist auch ein neues Leadership, das bewusst auf Moderation und flache Hierarchien setzt, statt auf ein steiles Gefälle. Ließe sich ein solches Modell auch in einem durchhierarchisierten Apparat wie der öffentlichen Verwaltung durchsetzen?
Nun, es ist sicherlich vieles möglich, auch in bestehenden Strukturen, und die öffentlichen Verwaltungen behelfen sich manchmal durch das Aufbauen von Parallelstrukturen, in denen Projektgruppen gebildet werden, bei denen andere Formen der Kommunikation und des Einbringens eben auch in nicht hierarchischer Form möglich sind. Letztendlich ist es eine Frage der Mentalität, des Herangehens, wie dann in diesen konkreten Projektstrukturen gearbeitet werden kann. Aber eins ist auch klar, wenn Ansätze einer kollaborativen Zusammenarbeit, die sachorientiert aufgebaut ist und nicht machtorientiert letztendlich denkt, wenn die Ergebnisse, die dort erzielt werden, immer wieder eingefangen werden durch die Hierarchie, anders ausgelegt, anders interpretiert, möglicherweise ignoriert werden, dann ist es vollkommen unmöglich, einen Durchbruch zu erreichen. Es geht nicht nur um Strukturen, Hierarchie haben Sie erwähnt, es geht um Kulturen, es geht um Mentalitäten, Stichwort Mindset. Daran muss letztendlich gearbeitet werden, und das verlangt in weiten Teilen ein Umdenken. Solange dieses Umdenken weg von einer hierarchischen Problemlösung hin zu einer Problemlösung bei den Personen, die eben sachlich dort am nächsten sind, beispielsweise nicht erreicht ist, ist nicht mit einem fundamentalen Wandel, mit einer Transformation zu rechnen. Und dann läuft der öffentliche Dienst natürlich Gefahr, an zentralen Entwicklungen vorbeizugehen, denn wir wissen sehr schön aus empirischen Befragungen, was die Bedürfnisse gerade auch der jüngeren Generation sind. Und die sind zwar nicht gegen eine Hierarchie als Form zwingend gerichtet, aber gegen eine Hierarchie, die den Modus Anweisung und Kontrolle, Nichtbegründung, einfach mal was machen können, sagen können, letztendlich nicht gutiert. Und dann läuft man Gefahr, sich von neuen Talenten abzukoppeln. Und das wollen wir ja angesichts der wichtigen Aufgaben, die der öffentliche Dienst für uns alle nun tätigt, sicherlich nicht. Aber man muss aufpassen und zu viel ist noch nicht passiert und der Weg ist dort noch sehr lang.
Ja, Professor Dr. Weibler, ich danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war mein Kollege Thomas Petersdorf im Gespräch mit Professor Dr. Jürgen Weibler von der Fernuni Hagen. Ein umfassendes Fortbildungsangebot zu Digitalthemen für Führungskräfte finden Sie auf führungskräfte-forum.de. Damit sind wir am Schluss für diese Woche. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie mögen, können Sie ab Dienstag in die nächste Folge reinhören. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.